I would say that outside Shetland, it's relatively unknown.
Ich würde sagen, dass der Shetland-Bass außerhalb der Shetlands relativ unbekannt ist. Es überrascht mich immer noch, wie wenig die Leute darüber wissen. Die Leute stellen sich oft Busse vor, die auf der Straße fahren und sind ziemlich schockiert, wenn sie hören, dass es sich um eine geheime Kriegsoperation handelte, die über die Nordsee ging und Flüchtlinge, Waffen und Vorräte transportierte.
Refugees and weapons and supplies. Der Shetland Bus. Das war gar kein Bus mit Rädern dran. Tatsächlich waren an dieser Geheimoperation kleine Fischerboote in der Nordsee beteiligt, die eine wichtige Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt haben. In den Radioreisen geht es heute um kleinen und großen Schiffsverkehr. Es begegnen uns auch Galeeren, mit denen einst Genua das Mittelmeer beherrscht hat. Und wir benutzen noch ein Verkehrsmittel, das mal ein entscheidender Machtfaktor war. Die Eisenbahn quer durch ganz Kanada, ohne die es das Land so nicht gäbe. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Die Shetland-Inseln sind beinahe schon legendär abgelegen. Vielleicht würden die Bewohner das von sich weisen, denn es ist wunderschön dort. Aber es ist weit bis zur nächsten halbwegs größeren Stadt. Tatsächlich ist Bergen in Norwegen näher als Edinburgh in Schottland. Was schon zeigt, die Inselchen nordöstlich von Schottland, die sind gefühlt schon halb in Norwegen. Abgelegen eben. Jedenfalls hat nichts jemals darauf hingedeutet, dass das Dörfchen Skellaway auf den Shetlandinseln mal zum Dreh- und Angelpunkt einer ziemlich dramatischen Kriegs- und Spionagegeschichte werden könnte. Aber so ist es. Dorothee Brummerloh hat nach Spuren gesucht.
The street was not made for
big cars.
We have one hotel.
Unterwegs in Skellaway an der Westküste Shetlands. Eine Hügelkette schützt den kleinen Ort vor dem oft heftigen Seewind. Bill Moore steuert souverän sein Auto über die winzige Straße. Zusammen mit Laurie Goodlett fahren wir zum Shetland Bus Memorial, direkt am Meer. Bills Vater Jack Moore war an der Shetland Bus Operation beteiligt. Laurie Goodlett kuratiert die Ausstellung darüber im Skellaway Museum.
So this is the memorial to the Shetland Gang.
Ein runder Sockel aus Steinen gemauert, mit Gedenktafeln aus Messing daran. Und obendrauf ein kleines silbernes Segelboot, das gegen die Wellen ankämpft. Das Denkmal wurde aus Steinen der Orte errichtet, aus denen die Mitglieder des Shetland Bus stammten, die ums Leben kamen, erklärt Hobbyhistoriker Bill.
There are 44 names and the boat on which they were and their date and their age.
Auf den Gedenktafeln, die an allen vier Seiten angebracht sind, stehen Altersangaben von jungen Männern. Sehr jungen Männern.
Since like 20.
18.
Young men.
It's too young to die. Yeah.
Im Museum des Ortes erzählen die beiden mehr über die Militäroperation im Zweiten Weltkrieg mit dem ungewöhnlichen Namen.
Originally it was sort of a code. To take the Shetland bus was a code to escape.
Ursprünglich war, den Shetland-Bus zu nehmen, eine Art Code für die Flucht. Die Männer, die ihn betrieben, waren Freiwillige, meist junge Kerle, die nicht bei der Marine oder beim Militär waren. Das ist der Unterschied zu anderen Kriegsoperationen.
Die Shetland-Bus-Operation ist eine außergewöhnliche Geschichte, erzählt Bill, in der es um Mut und Tapferkeit geht, aber auch Romantik.
It has bravery, it has fortitude. It's very hard to say, but it has, of course, a lot of romance as well. And there were tragedy.
Es gab Tragödien und Erfolge gleichermaßen in dieser Geschichte, ergänzt der 82-Jährige. Am 9. April 1940 überfiel die Wehrmacht im Rahmen des Unternehmens Weser-Übung die neutralen Staaten Norwegen und Dänemark. Waren die Shetlands bis dahin nur eine dünn besiedelte Inselgruppe mit schroffen Felsklippen und baumlosen Hügellandschaften, gewannen die Inseln im Atlantik auf halbem Weg zwischen Schottland und Norwegen schnell an strategischer Bedeutung, sagt Laurie.
We are 200 miles west of Norway, so we were an ideal base.
Wir liegen 200 Meilen westlich von Norwegen, also waren wir ein idealer Ausgangspunkt für die Operation. Dazu wurden norwegische Fischerboote verwendet, die davor schon Flüchtlinge aus dem von den Nazis besetzten Norwegen über die Nordsee wegbrachten.
Refugees out of Nazi-occupied Norway.
Der Shetland Bus war eine geheime Einheit innerhalb der britischen militärischen Geheimorganisation Special Operations Executive, SOE. Der britische Premierminister Winston Churchill hatte die SOE 1940 aufgebaut, die Operationen in den besetzten Ländern durchführen und auch in neutralen Ländern tätig werden sollte. Die Hauptaufgabe des Shetland Bus bestand darin, mit Hilfe norwegischer Fischerboote, Agenten, Kuriere, Nachschub und Waffen nach Norwegen zu bringen, aber auch Flüchtlinge aus Norwegen herauszuholen. Dass die deutschen Besatzer unmöglich die 26.000 Kilometer lange und zerklüftete Westküste Norwegens konsequent überwachen konnten, kam ihnen dabei zu Hilfe. Mit Fischerbooten gegen Nazi-Okkupanten.
It does sound a little bit crazy and they were very courageous men.
Es klingt in der Tat ein bisschen verrückt. Aber wenn die mutigen Männer ihre kleinen Fischerboote nutzten, war es wahrscheinlicher, dass sie unentdeckt blieben, auch wenn die Luftwaffe die Gegend patrouillierte. Denn es gab viele dieser Boote an der norwegischen Küste, sodass sie keine große Aufmerksamkeit erregten. Diese Fischerboote waren also wirklich ideal für getarnte Einsätze.
Trotz perfekter Tarnung blieb es gefährlich. Die Fischerboote hatten keine Navigationshilfen, wie heute üblich. Es gab nur einen Kompass und die Erfahrung der Fischer. Die erste Fahrt des Shetland Bus fand kurz vor Weihnachten 1940 statt. Bis Mai 1941 folgten noch mehrere. Da es im Sommer durch die Mitternachtssonne so gut wie nicht dunkel wird, konnte der Shetland Bus in dieser Zeit nicht in Richtung Norwegen operieren. Bei Helligkeit war die Gefahr einer Kontrolle zu groß.
Das Problem war also, dass die Aktionen im Winter und im Schutz der Dunkelheit durchgeführt werden mussten und das Wetter absolut schrecklich war. So kam es zu erheblichen Verlusten. Es war ein hoher Preis, den man zahlen musste, um den Widerstand aufrechtzuerhalten. Aber es gab keinen anderen Weg.
Als Ausgangsbasis für die Geheimoperation wählte man nicht Lerwick, die Hauptstadt der Shetlands. Obwohl deren Lage an der Ostküste vorteilhaft gewesen wäre, erklärt Laurie.
Lerwick was completely out of the question. And although it might seem logical to have it in Lerwick because it's the most direct route on the east coast of Shetland, Lerwick was a very busy port during the war.
Lerwick war einfach zu busy, zu geschäftig. Es gab viel Militär und der Ort wurde von der Luftwaffe und Spionen überwacht. Man hätte entdeckt werden können, sagt die Museumskuratorin. So fiel die Wahl auf ein winziges, isoliertes Örtchen namens Lanna, das weiter nördlich auf den Shetlands liegt, erzählt Bill die Geschichte weiter.
So they chose Lanna as the base. Lanna is a tiny little village, well, only about three houses, I think, in the northeast of Shetland. But one very big house, a house big enough to accommodate 30 men.
Das Lanna-Haus war aber groß genug, um 30 Männer zu beherbergen, die mit ihren Fischerbooten den geschützten Ankerplatz nutzten, weiß Bill aus den Erzählungen seines Vaters. Doch diese Isolation, dieser Schutz, hatte auch Schattenseiten.
Die Nähe zu Norwegen war gut, aber es war fast unmöglich, dorthin zu gelangen. Im Winter, wenn Schnee lag, war es einfach zu abgelegen. Und mein Vater hatte seine Werkstatt in Scalloway. Zu Beginn der Geheimaktion musste er nach Lanna fahren, um dort die Boote zu reparieren. Bis zu seinem Tod sagte er immer, dass man von dort aus keinen Betrieb führen konnte. Aber die Boote brauchten die Wartung.
Wenn die Fischerboote von ihren Missionen zurückkamen, waren sie sehr oft in einem desolaten, kaum seetüchtigen Zustand. Es bedurfte großer Reparaturen, erzählt Bill, dessen Vater später auf seiner Werft in Skellaway die Boote mit seinen Mechanikern wieder instand setzte. Die Abgeschiedenheit von Lana war nicht nur für die Reparaturcrew ein Problem.
Es gab in Lana nichts zu tun für die norwegische Besatzung, außer die zahlreichen Kaninchen zu erschießen, die herumliefen. Also verlegte man den Betrieb nach Skellaway, einem viel größeren Dorf an der Westküste der Shetlandinseln. Skellaway war ein idealer Stützpunkt, weil es dort eine sehr gute Werft gab, in der man die Schiffe reparieren konnte.
Skellaway liegt westlich von Lerwick in einer geschützten Bucht. Nur eine Straße führt ins Dorf. Die Einwohner kannten sich untereinander, niemand tanzte irgendwie aus der Reihe. In einem Ort mit einer solchen sozialen Kontrolle blieb eine Geheimoperation eben auch eine.
The people of Shetland and the people of Skalawa very much took them under their wing.
Die Menschen in Skalaway nahmen die jungen Norweger unter ihre Fittiche und organisierten Veranstaltungen und Tänze, und sie wurden zu Mitgliedern der örtlichen Gemeinschaft.
Members of the local community.
Zu Besuch bei Lexi Watt. Die alte Dame ist schon 94, sieht aber wesentlich jünger aus. Über das Kompliment freut sich Lexi. Hier zu hören im Gespräch mit Lexi und Bill ist die Autorin dieses Beitrags.
94?
Yes.
Oh, you look younger than ever.
Oh,
she was a very beautiful girl when she was young. Well, she still is.
Is there a picture from your youth?
Yes, that's me and my sister. And that's when I was about 14, going on 15. I think it was just before the war ended.
Auf dem Bild mit ihrer Schwester, das hinter ihrem Sessel auf dem Regal steht, ist Lexi knapp 15 Jahre alt. Der Zweite Weltkrieg war gerade zu Ende, sagt die 94-Jährige, eine letzte Zeitzeugin aus Callaway. Es sei nicht mehr viel, woran sie sich erinnern könne, entschuldigt sich die alte Dame. Das liege wohl am Alter. Sie weiß aber noch, dass
The Shetland Bush was called. The Shetland Bush.
Dass wir erst nach dem Krieg erfahren haben, dass das Ganze Shetland Bus genannt wurde. Das war ein Geheimnis. Die Männer erzählten nie etwas von dem, was sie taten. Wir Mädchen dachten immer, ach, sie waren wieder auf Urlaub und haben sich amüsiert. Sie waren mit den Londoner Mädchen tanzen. Aber so war es nicht. Die ganze Zeit versuchten sie, Leute zu retten. Die armen Jungs hatten eine harte Zeit hinter sich.
Was die norwegischen Jungs im Schutz der Dunkelheit gemacht haben, wusste Lexi nicht. Dass sie allerdings gut tanzen konnten, schon. Und daran erinnert sie sich lebhaft.
Oh yes, we went to the dances with the Norwegian boys, and by the time the war
wir gingen mit den Jungs tanzen. Und als der Krieg zu Ende war, tanzten wir dann wie sie. Weißt du, die norwegischen Jungs waren wunderbare Tänzer. Sie tanzten so. Sie waren reizende Tänzer und sehr nett. Und sie waren zu jung, um im Krieg zu sein.
And they were very young to be, you know, in the war.
Sie waren nicht nur zu jung für den Krieg, sie waren auch zu jung, um zu sterben. In den ersten Kriegsjahren waren die Fischerboote über 100 Mal in waghalsiger geheimer Mission auf See. Meistens erfolgreich. Ende 1941 wurde eine Besatzung gefangen genommen. Eines der Boote sank während eines Wirbelsturms. Im darauffolgenden Winter 1942-43 gingen mehrere Boote verloren. Sie gerieten in einen Sturm oder fielen den Nazis in die Hände, die mit ihrer Luftwaffe die norwegische Küste überwachten. Insgesamt kamen 44 Besatzungsmitglieder ums Leben. Das Skellaway-Museum erzählt die Geschichte der mutigen norwegischen Crewmitglieder, erklärt Bill Moore, die in dieser Geheimoperation den norwegischen Widerstand ausrüsteten und Menschen die Flucht ermöglichten.
Well, the Norwegians refer to them as the Shetland Gang,
Die Norweger nennen sie die Shetlandsjängen, die Shetlandbande. Und ich denke, das bringt es auf den Punkt. Sie hatten ihre eigenen Charaktere und hatten wenig Disziplin, denn ursprünglich waren sie nicht Teil einer militärischen Organisation. Sie haben also mehr oder weniger getan, was sie wollten. Und die ganze Operation funktionierte deshalb so gut, weil die Briten sehr gut darin waren, mit Freiwilligen zu arbeiten. Freiwillige muss man überzeugen und sicherstellen, dass sie motiviert sind. Man darf ihnen nichts befehlen. Und das funktionierte wirklich gut.
So the British seemed to have this very well organized and it worked extremely well.
Die Strategie, unschuldig aussehende Fischerboote einzusetzen, endete Anfang 1943. Die Verluste waren einfach zu hoch. Die Fischerboote wurden daraufhin durch 3 U-Boot-Jäger ersetzt, die die Amerikaner zur Verfügung stellten. Diese Subchaser waren zwar schlecht getarnt, dafür aber wesentlich schneller und sicherer. Bis Kriegsende 1945 führte der Shetland-Bass über 200 Einsätze ohne weitere Verluste an Menschenleben durch. Und der Shetland-Bass spielte auch bei der Bindung der deutschen Truppen in Norwegen eine Rolle.
The Norwegian writers say that in total there were half a million.
In Norwegen geht man davon aus, dass insgesamt 500.000 deutsche Soldaten in Norwegen stationiert waren. Nun war der Shetland-Bus nicht dafür verantwortlich, sie dort zu halten. Aber er spielte eine bedeutende Rolle, weil die Angst groß war, wir, die Briten, würden von Shetland aus in Norwegen einmarschieren.
Die Tapferkeit der Männer des Shetland-Bass wurde von der norwegischen und der britischen Regierung nach dem Krieg anerkannt. Leif Andreas Larsen, auch Shetland Larsen genannt, erhielt zum Beispiel so viele britische Medaillen wie kein anderer Nicht-Brite überhaupt, erzählt Bill. Sein Vater bekam den Sankt-Olaf-Orden, wurde damit in den Ritterstand erhoben. Und auch zwischenmenschlich hinterließ der Shetland-Bass Verbindungen.
Es gab eine ganze Reihe von Eheschließungen und einige dieser Paare sind hier geblieben. Wir haben also heute noch Nachkommen dieser Familien im Dorf. Und es gab auch Shetlandler, die nach Norwegen gezogen sind.
In terms of how many marriages?
I think about 24 of them married local girls. So there were a substantial number of marriages.
24 Shetlanderinnen haben norwegische Widerstandskämpfer geheiratet, weiß Bill, dessen Schwester mit einem Amerikaner norwegischer Herkunft verheiratet ist. Diese Ehen haben die Verbindung zwischen den Shetlands und Norwegen noch einmal verstärkt, sagt Laurie.
Shetland were governed by Scandinavia until 1469.
Die Shetland-Inseln wurden bis 1469 von Skandinavien regiert und diese historischen Beziehungen blieben bestehen. Der Shetland-Bass ist etwas, mit dem wir aufwachsen und was wir in der Schule lernen. Und eines der Ziele des Museums ist es, diese Geschichten lebendig zu halten und die Menschen wissen zu lassen, dass dies ein wichtiger Aspekt des Krieges war.
A very important aspect of the war.
Bleibt die Frage nach der historischen Bedeutung des Shetland-Bass für den Verlauf des Zweiten Weltkriegs. Auch wenn die Zahl der Beteiligten klein war, haben die geheimen Aktionen in der Nordsee zu Hitlers Irrglauben beigetragen, die Alliierten planten einen Angriff auf Norwegen. Bis nach der Invasion in der Normandie blieben deutsche Garnisonen im Norden stationiert. Für norwegische Widerstandskämpfer war die Geheimoperation eine Verbindung zur Außenwelt, die den Widerstand am Leben hielt. Für viele war Shetland ein Tor in die freie Welt, sagt Bill, und ist erschüttert, dass die Welt nichts daraus gelernt hat.
Oh, it doesn't seem as if we've learned much.
It's difficult to say that we have learned the lessons of the past.
Wir brauchen uns nur die heutigen Nachrichten anzuschauen, um zu sehen, dass der Krieg überall auf der Welt wütet. Und es ist ziemlich traurig. Traurig zu sehen, dass wir nicht aus diesen Fehlern gelernt haben.
That we haven't learned from those mistakes.
Der nächste Song passt geradezu erschütternd gut zum Shetland-Bass. Jonas Alaska aus Åmli in Norwegen erzählt die Geschichte von 3 jungen Männern, die auf dem Meer ums Leben kamen und wie er immer wieder dran denken muss. Oktober.
On a day just like this on the ocean 4 years ago now. The wind was too strong, the waves were too big, 3 young men were thrown off the bow. And I was at home, they were fighting towards Mother Earth. And 2 of them died only 20 years after their birth. In October. The last of the 3 was left hopelessly crying for help. The wind was screaming, but the silence was stronger as he stood with his feet in the kelp. The sun was still up, but it was nighttime when I heard who died. I only knew Eric, 'cause one time he gave me a ride. In October. Now, I didn't know him well, but I liked him. He was one of those guys that everyone knew, either liked him or not, 'cause there were no sign of lies in his eyes. I was 17 years old the last time he spoke to me. Now I'm 21 and I am older than he'd ever be. In October. My father is his mother's cousin, so that makes us kin. I remember those family dinners and the old people's funerals again and again. So strange looking round in the crowd when he wouldn't be found. Oh, the look on the face of his brother when they lowered him down. In October. October's the best, turns roads into beautiful trails. The rime on the windows, the leaves on your coat, the frost on the cars and the rails. Still out on the ocean, those memories are bringing me down. But I've heard there's a symphony playing you to sleep when you drown. October.
Sie hören die Radioreisen hier auf Bayern 2 oder, wenn Sie wollen, auch jederzeit als Podcast in der ARD Audiothek. Wir bereisen gleich eine Strecke, die Geschichte geschrieben hat. Sie hat nämlich ein ganzes Land erschaffen. Ohne diese Eisenbahnstrecke hätte es Kanada vom Atlantik bis zum Pazifik möglicherweise nie gegeben. Kurz bevor ihr Bau beschlossen wurde, hatten die USA Alaska von Russland gekauft. Die britische Kronkolonie British Columbia grenzte also plötzlich im Nordwesten und im Süden an die USA und war praktisch eingekreist. Und stand vor einer Entscheidung: der kanadischen Föderation beitreten oder am Ende doch von den USA geschluckt werden? Der Bau der Bahnstrecke zwischen Toronto am Ontariosee und Vancouver war die Bedingung von British Columbia für den Beitritt zu Kanada. Beides wurde 1871 beschlossen. Die 4.675 Kilometer lange Strecke hat Kanada als Nation begründet. Noch heute fährt täglich ein Schnellzug einmal quer durch das Land. 5 Tage und 4 Nächte braucht er. Zugenthusiast Stefan May wollte das unbedingt mal erleben.
Ready!
Damals bimmelten die Lokomotiven noch anstatt zu pfeifen.
In einem gläsernen Pavillon im Yale Townhouse von Vancouver, einem ehemaligen Lokomotivrundschuppen, steht sie wie das neueste Modell in einem Autohaus. Jene Dampflokomotive Nummer 374, die am 23. Mai 1887 als allererste von Montreal nach Vancouver gefahren ist.
374 is the engine that we're now standing next to, and that engine was the first Transcan train into Vancouver.
Andy John Catton ist der Leiter des Pavillons, in dem die Lokomotive ausgestellt ist. Er trägt lässig einen Stetson auf dem Kopf und betrachtet stolz sein schwarz glänzendes Lieblingskind auf Schienen. Nur wenige Schritte weiter in der Pacific Main Station, dem wuchtigen Hauptbahnhof von Vancouver, wartet das aktuelle Exemplar. In 5 Tagen und 4 Nächten verbindet es Montreal im Osten Kanadas mit Vancouver am Pazifik im Westen des Landes. Wer aber nimmt außer mir diese Reise auf sich? Wer entscheidet sich nicht für das Auto oder, was in Kanada das naheliegendste ist für diese Strecke, das Flugzeug? Gespannt mache ich mich auf den Weg zum Bahnhof. Pacific Central ruft es in riesigen Buchstaben, die abends hellrot leuchten vom Dach. Ich reihe mich zum Einchecken in eine lange Schlange vor dem Schalter von Via Rail. Via Rail ist das staatliche Unternehmen, das in Kanada den Personenverkehr organisiert. Ein wenig erinnert mich die Atmosphäre an einen Flughafen. Das große Gepäck muss am Schalter aufgegeben werden, denn in den schmalen Abteilen ist dafür kein Platz. Eine halbe Stunde vor Abfahrt wird der Bahnsteig geöffnet. An jedem Einstieg der 20 silbergrauen Waggons wartet ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin in blau-gelber Uniform und dirigiert die Passagiere zu ihren Abteilen. Vor mir liegen 4.500 Kilometer Bahnreise. Pünktlich setzt sich der lange stählerne Wurm in Bewegung. Vorne 2, hinten eine schwere Diesellok. Er zieht durch die Vororte von Vancouver an einem weitläufigen Güterbahnhof vorbei. Viel Zeit bleibt nicht zum Eingewöhnen im Abteil, denn es wird bald zum ersten Durchgang des Abendessens gerufen und da wird nicht Rücksicht darauf genommen, dass ich gerne meine Mahlzeiten an einem Tisch für mich einnehme. Man wird platziert und kommt so sofort ins Gespräch mit den Mitreisenden. In erster Linie geht es um die erste Nacht im Zug. Einige Passagiere verbringen sie im Sitzwagen, in anderen Waggons werden die Sitze zu Betten umgeklappt. Am komfortabelsten reist es sich in einem Abteil. Ein völlig neues Reisegefühl, erzählt Christine Hoffmann beim Frühstück am nächsten Tag.
Es war sehr interessant. Es ging auf und ab. Ich konnte es spüren, wenn wir in die Kurven fuhren. Aber es war trotzdem angenehm. Eine ganz neue Erfahrung. Ich würde das auf jeden Fall wieder machen.
Christine Hoffmann war mit ihrer Mutter und ihrem Mann zum Urlaub nach Vancouver Island geflogen. Für die Heimfahrt haben sie den Zug gewählt.
Und die Betten waren erstaunlich gut. Unser Betreuer hat für uns die Betten heruntergeklappt und sie waren sehr gemütlich.
Der Canadian ist eine Erfahrung der Entschleunigung. Handyempfang gibt es selten auf der Reise. Ich vermisse ihn auch gar nicht. Der Zug befindet sich inzwischen in den Rocky Mountains, einem der beiden einst schwierigsten Bauabschnitte der Bahnlinie. Vermessungsteams bestiegen Berge und suchten nach Pässen für eine geeignete Trasse. Tunnels und Brücken waren oft bei eisigen Temperaturen zu errichten. Dabei kamen 200 Arbeiter durch Lawinen ums Leben, andere wurden Opfer von Felsstürzen oder schlechtem Umgang mit Sprengstoff. Daran denkt heute niemand im rund 100 Stundenkilometer schnellen Zug, während er an Flüssen entlang meandert, sich an Felswände schmiegt und dabei stetig aufwärts schlängelt. Doch ist die Sicht schlecht, Nebel hängt in den Bergen, keines der weltbekannten Ansichtskarten Motive des Silberwurms in bunter Landschaft. Nach knapp einem Tag Fahrt wird in Jasper eine Stunde lang Pause gemacht. Es ist kalt und feucht. Jasper liegt auf 1000 Metern Seehöhe und ist das Zentrum eines großen, bei Touristen im Sommer wie im Winter beliebten Nationalparks. Der Ort besteht aus nicht mehr als 2 Hauptstraßen, in denen sich Restaurants und Souvenirläden aneinanderreihen. Gerade ausreichend für mich, einmal durch den Ort zu bummeln. Im Bahnhof, der eher einer Nebenbahnstation in den Schweizer Alpen ähnelt, werden kurz vor Abfahrt die Fahrgäste zum Einsteigen aufgefordert. Wie üblich zweisprachig.
Thank you. Seuls les passagers ayant une carte d'embarquement valide pour ce train sont autorisés sur le quai d'embarquement. Merci.
Der Zug verlässt Jasper zwar nach genau einer Stunde, doch schon vorher hat er ziemlich viel Verspätung angehäuft.
Right now we are 2 hours, I think, delayed.
Das ist Angela Cox, leitende Servicemitarbeiterin im Waggon. Aber nicht nur der Zug ist unpünktlich.
Ich weiß nicht, ob es Ihnen aufgefallen ist, aber wir haben gerade vor 5 Minuten in Jasper 2 Passagiere zurückgelassen. Jemand hat bemerkt, dass seine Freunde nicht zurückgekommen sind. Deshalb sind wir nochmals stehen geblieben und man hat sie in einem Golfwagen gebracht. Jetzt sind sie zurück im Zug. Das passiert recht oft. Wenn wir noch nahe der Station sind, halten wir an und sie können zusteigen.
Auf so einer langen Strecke gibt es so einige Zwischenfälle, von denen Angela Cox berichten kann. Sie ist 42 Jahre alt und schon mehr als die Hälfte ihres Lebens bei der Eisenbahn. Ihr Traumberuf war es einst nicht, doch sie liebt es zu reisen. Cox fährt das Teilstück von Vancouver nach Winnipeg und zurück. 7 Tage lang hin und her. Dann hat sie 2 Wochen frei.
Ich erinnere mich, als wir einmal durch Saskatoon fuhren und alle aus dem Zug stiegen. Es war mitten am Tag, schön und sonnig. Und dann, urplötzlich, wurde es sehr dunkel. Es gab eine Warnung, dass sich ein Tornado nähert. So mussten wir mit unseren Taschenlampen aus den Türen leuchten, damit jeder wieder zum Zug finden konnte. Alle sind zurückgerannt und wir fuhren ab. Man fühlt sich sicher in den Zügen, auch wenn rundherum Unwetter herrscht.
Im vergangenen Sommer konnte der Canadian wegen mehrerer Waldbrände zeitweise nicht durchgehend verkehren.
Ich würde sagen, zumindest in den letzten 7, vielleicht auch 8 Jahren hatten wir Probleme mit den Bränden an der Westküste. Wir fahren durch, wenn es sicher ist, aber die Feuer werden immer schlimmer. Ich glaube, es waren 10 Tage oder mehr, dass die Züge in Edmonton endeten und wir dann die Passagiere entweder mit dem Flugzeug oder dem Bus nach Vancouver befördern mussten.
Nach dem Frühstück hat sich Christine Pearson ins Dome Car gesetzt, einen Waggon mit einer gläsernen Aussichtskuppel auf dem Dach, von wo aus sich die Landschaft rundum genießen lässt. Ihre beiden Kinder haben ihr die Reise zum 75. Geburtstag geschenkt. Die Frau gehört den First Nations an, ist also eine Indigene aus dem Volk der Jina Dini. Daheim ist sie in der Hauptstadt von British Columbia, dem sehr englisch anmutenden Städtchen Victoria auf Vancouver Island. Jetzt fährt sie nach Montreal und wieder zurück. Langeweile während der tagelangen Fahrten quer über den Kontinent?
Überhaupt nicht. Das ist es, was ich mag. Nur den Himmel sehen und die Bäume. Oh, es ist schön. Ich liebe die Prärie. Ich kann es gar nicht glauben, wo wir sind. Dieser offene Himmel.
Auch für mich vergeht die Zeit schnell. Ich mache Notizen, spreche mit anderen im Zug. Ich lese im Kanada-Reiseführer und dem passenden Roman für diese Fahrt von Suzette Meyer, Der Schlafwagendiener. Das Buch ist 2023 in deutscher Übersetzung erschienen. Die Geschichte handelt von einem homosexuellen Schwarzen, der im Jahr 1929 die Passagiere auf genau unserer Strecke von Montreal nach Vancouver zu betreuen hatte. Er war ständigen Schikanen ausgesetzt. Vor meiner Reise habe ich mit Suzette Meyer gesprochen. Sie ist Fan dieser transkontinentalen Strecke geworden.
Ich muss zugeben, dass ich, als ich mit dem Buch begann, nicht wirklich den Unterschied zwischen einer Dampflok und einer Diesellok kannte. Aber als ich ein Kind war, nahmen meine Eltern mich und meine Brüder mit auf eine Fahrt von Calgary nach Vancouver. Ich vermute, es war eine Reise über 1 oder 2 Nächte. Das machten wir dann jedes Jahr im März. Ich erinnere mich so gerne an diese Reise, weil es solchen Spaß machte, in den Abteilen zu schlafen. Das Essen war immer köstlich und es war wunderbar zu sehen, wie sich der braune Winter, wo ich lebte, Stück für Stück in das schöne, üppige Grün von British Columbia verwandelte. Also, Züge habe ich immer geliebt.
Für Meyer ist die Bahnstrecke eine sehr bedeutsame, weil die Kanadier mit ihr die Entstehung ihres Staates verbinden.
Mit dem Aufkommen des Automobils haben sich viele Dinge verändert. Es gibt den Trans-Canada Highway, der die Bahn mehr oder weniger ersetzt hat. Aber das ist nicht dasselbe. Man erlebt nicht diese Form des gemeinsamen Reisens. Deshalb würde ich sagen, der Trans-Canada Highway ist vielleicht noch der vertrauteste. Aber auf eine gewisse Weise haben wir die Fahrt mit der Bahn als seriöse Form des Reisens verloren. Wir haben die Gemeinschaft verloren, die dadurch geschaffen wurde.
Nach dem Zurücklassen der Rocky Mountains ist die Reise eintöniger geworden. Die Provinz Saskatchewan ist die Kornkammer Kanadas. Getreidefelder ziehen sich bis zum Horizont. Links liegen die Siedlungen, rechts ragen Getreidesilos in die Höhe. Bei stundenlang gleichförmiger Aussicht nehme ich so wie die Mitreisenden Abwechslung im Zug gerne an. Etwa wenn das Personal Verkostungen kanadischen Biers und Weins oder gemeinsame Quizspiele anbietet. Oder wenn der für die Aktivitäten an Bord zuständige Brian Peterkin im Domecar über die Landschaft erzählt, die der Zug soeben durchmisst. Ab und zu hält der Zug für kurze Zeit an einer Station und man kann sich die Beine vertreten. Im Domecar treffe ich Victor Gladish. Der 71-jährige Rentner mit grauem Vollbart und Kappe hat sein Fernglas während der Reise immer wieder nach draußen gerichtet.
Ich bin ein Vogelbeobachter. Heute ist es schwer, Vögel zu sehen wegen des Lichts auf dieser Seite und weil der Zug gerade schnell fährt, wenn ich hinaussehen möchte. Beim letzten Halt gab es einen großen Schwarm von Rotdrosseln an einem Teich. Sie sind einige Male aufgeflogen. Riesig. Etwa 100 oder 200 Vögel. Und wir haben Elche und zahme Bisons gesehen.
Gladish ist von Vancouver unterwegs zu Verwandten in der Provinz Ontario. Sein Bruder wird ihn an einem kleinen Bahnhof abholen. Mittels App kann dieser die aktuelle Position des Zuges feststellen und wird deshalb nicht lange an der Station warten müssen. Die Prärie wechselt mit der Landschaft des kanadischen Schilds. Das Land der 100.000 Seen war neben der Querung der Rocky Mountains die zweite große Herausforderung beim Bahnbau im 19. Jahrhundert. Immer wieder versank die Trasse im Sumpf oder musste auf Felsgestein angelegt werden. Heute wiegt sich der Canadian durch eine an Skandinavien oder Mecklenburg-Vorpommern erinnernde Kulisse. Vorbei an einsamen schwarz-grünen Seen mit bemoosten Steinen und Birken am Ufer, an kleinen Mooren, aus denen nackte Stämmchen sprießen. Dazwischen begegnet dem Zug Nummer 2 ostwärts, der Zug Nummer 1 westwärts. Zwei graue Stahlwürmer auf einem Zivilisationskorridor durch einen Park, den die Natur geschaffen hat und verwaltet. In Hornpain, fernab jeder menschlichen Siedlung, steigt Victor Gladish aus. Der SUV seines Bruders, der ihn abholt, ist fast größer als das Haltestellenhäuschen. Bald werden wir Toronto erreichen. Im Gesellschaftswagen gibt es Bücher, Brettspiele und Puzzle. Immer wieder trifft man hier ein paar Fahrgäste an, die sich auf diese Weise zusätzlich entspannen. Eine junge Frau sitzt vor einem riesigen Puzzle, über dem sie tagelang gebrütet hat.
I finished my puzzle yesterday for 195 pieces, because there was 5 pieces missing.
Eine Waldlandschaft unter Sommerhimmel, viele grüne, weiße und blaue Teile. 495, um genau zu sein, denn 5 Teile fehlen, sagt sie. Die junge Frau mit dichten dunklen Locken ist eine 36 Jahre alte Angestellte, heißt Karine Dufosse und kommt aus Montpellier in Frankreich. Sie hat sich ihre 5 Wochen Urlaub für Amerika reserviert. Vor den Fenstern wird die Natur langsam zum Dorf, das Dorf zur Stadt. Toronto kommt in Sicht. Zug Nummer 2 erreicht sein Ziel 2 Stunden früher als im Fahrplan vorgesehen. Wir verabschieden uns voneinander. Und das Herz wird mir ein wenig schwer, denn der Canadian hat die Fahrgemeinschaft zu einer kleinen Familie werden lassen. Es war ein buntes Völkchen aus aller Welt, das sich hier für ein paar Tage zusammengefunden hat. Vornehmlich allerdings ältere Paare aus den USA. Billig ist das Vergnügen nicht. Aber es ist nicht nur für einen Bahnfreund wie mich ein bleibendes Erlebnis, bei dem die Fahrt das Ziel war.
Bis nach Montreal werden es dann nochmal gute 5 Stunden im Zug. Aus Montreal kommt nämlich unsere nächste Musik von Dominique Fils-Aimé. Sie hat Psychologie fertig studiert und ist dann erst zur Musik gewechselt. Schön für uns, dass sie sich das nochmal überlegt hat. Hier ist sie mit Grow Mama Grow. You should know better than to wait so long. Who said the world will be here right after you're gone? You should know better than to take so long. Better make up your mind or watch it all be gone. Radioreisen auf Bayern 2 sind heute mit Bus und Bahn unterwegs, wobei sich unser Bus am Anfang, der Shetland-Bus, ja als Wasserweg entpuppt hat. Wir sind jetzt nochmal am Wasser, denn wir sprechen von einer der wichtigsten Hafenstädte des Mittelmeeres. Genua war im Mittelalter eine Großmacht, der große Gegenspieler von Venedig und Byzanz. Von Korsika bis zu griechischen Inseln, überall war Genua im Spiel. Und Geld leihen mussten sich dort so gut wie alle, denn in Ligurien wurde das moderne Banksystem erfunden. Kern dieser Erfolgsgeschichte war der Hafen. Nicht ohne Grund ist der berühmteste Genueser aller Zeiten der Seefahrer Christoph Kolumbus. Aber auch kein Zufall ist, dass Kolumbus im Auftrag des spanischen Königshauses Amerika gefunden hat. Die Genueser haben es verpasst, über das Mittelmeer hinauszuschauen. Die Macht der Stadt ist zusammengebrochen. Aber trotz des Niedergangs, die Paläste stehen heute noch und der alte Hafen, der Porto Vecchio, der ist auch noch da. Das Genua von heute tut einiges, um ihn wieder attraktiver zu machen. Mechthild Müser hat sich das genauer angeschaut.
Ein Stadtspaziergang durch Genua. Es ist Oktober. Genua ist ein Croissant, sagen Einwohner, weil es sich so schön im Bogen um die Bucht legt, eingeklemmt zwischen Meer und Gebirge. Die Händler suchten sich immer die einfachsten Wege, sagt Historiker Pierangelo Campodonico.
The name of Genua, supposed that the name comes from Janua, that means door.
Der Name stammt von Janua, das heißt die Tür von der See zum Hinterland Europa. Die Lage war sehr günstig, um die Berge zu überqueren und den zentralen Teil des Kontinents zu erreichen.
Ich laufe die Via San Lorenzo bergab ans Wasser, vorbei an der imposanten gleichnamigen Kathedrale. Trotz einiger Gerüste ist die Fassade mit ihrem markanten Querstreifenmuster aus weißem und schwarzem Carrara-Marmor nicht zu übersehen. Die Streifen wiederholen sich im Inneren, wo Säulen so hoch aufragen, als wollten sie den Himmel berühren. Ich fühle mich klein, muss den Kopf weit in den Nacken legen. Genova, la superba. Genua, die Stolze, nennen die Leute hier ihre Stadt. Seefahrer Christoph Kolumbus wurde 1451 in Genua geboren. Ihm widmete die Stadt zum 500. Jubiläum seiner Amerika-Entdeckung 1492 ein ganzes Kolumbus-Jahr. Seither ragt der Beagle aus dem Wasser, ein achtarmiges, weißes Gebilde, dessen Streben auf dem Wasser zusammenlaufen und sich nach oben entfalten wie eine Wäschespinne. Der genuesische Architekt Renzo Piano wollte damit an die einstigen Kräne im Porto Antico erinnern. Die Kräne sind längst abgewandert in den neuen Hafen, dorthin, wo die Containerschiffe anlegen. An einem Arm des Beagle fahre ich in einer sich drehenden, verglasten Kabine in die Höhe. Von dort habe ich einen freien Blick über die grauen Dächer der Altstadt bis hinauf zu den Bergen und in die Weite des Meeres. Ich spaziere weiter. An der Uferpromenade flicken wetterzerfurchte Fischer ihre Netze. Inmitten der vielen neu geschaffenen Attraktionen wirken sie wie aus der Zeit gefallen. Ich kann ihnen zuschauen, ohne Eintritt zu bezahlen.
In origin at the 13th century we have here.
Im 13. Jahrhundert gab es hier uralte Docks für den Bau von Galeeren.
Darsena is an closed port built for the ancient galleas.
Pierangelo Campodonico ist Direktor des Galata Museo del Mare, dem Meeresmuseum. Hier wird die Historie des genuesischen Schiffbaus erzählt, der vielen Seeschlachten und der Handels- und Vergnügungsschifffahrt. Außerdem geht es um die Entwicklung der Navigation und um Geschichten von Aus- und Einwanderung von und nach Genua. Die Galeeren, die hier im Mittelalter gebaut wurden, waren gut für abgeschlossene Meere. In der rauen See des Ozeans waren sie jedoch verloren, sagt Pierangelo Campodonico.
The galley is particularly ship of the Mediterranean.
Die Galeere war das Schiff des Mittelmeers. Als die Spanier die Galeeren im Atlantik nutzen wollten, sind sie zerbrochen.
The galleys break. We have some picture of the galleys.
Wir haben einige Bilder von Galeeren im Sturm. Das war sehr problematisch, weil sie fragil sind.
The galleys is fragile.
Galeeren, Sklavenschiffe. Ein Nachbau in Originalgröße, etwa 40 Meter lang, ist im Galata-Museum zu sehen. Ein offenes Boot, ausgestattet mit Sitzbänken und langen Rudern. Fußfesseln vor jedem Sitzplatz. Besucher können selbst ihre Kraft an zwei schweren Rudern prüfen. Ich schaffe es nur wenige Male, sie kreisen zu lassen und frage Direktor Campodonico, wie denn wohl das Leben dieser Rudersklaven ausgesehen hat? Seine Antwort erstaunt mich.
A part of the crew of the ancient galleys are prisoner of war.
Ein Teil der Mannschaften der antiken Galeeren waren Kriegsgefangene aus den Kreuzzügen, Christen gegen Muslime. Viele Gefangene waren Türken, Araber, Tunesier, Algerier. Aber es gab auch viele christliche Gefangene, so auch Genuesen in Istanbul, in Tunis. Deshalb gab es eine Übereinkunft der verschiedenen Beteiligten, die Traditionen und die Religion der anderen zu respektieren. Die muslimischen Crews der Galeeren waren nicht mal eingeschlossen im Hafenbereich. Sie hatten die Freiheit, in der Stadt herumzulaufen, und viele Gefangene hatten eine genuesische Frau und betrieben Handel in der Stadt. Sie waren Gefangene und gleichzeitig Kaufleute. Das ist eine Besonderheit in der Geschichte des alten Genua.
And this is a particularity of the life of ancient Genoa.
Der damaligen Seerepublik Genua, müsste man eigentlich sagen. Die Genueser verstanden sich aufs Geschäftemachen. Und wer dabei behilflich war, war anscheinend wohl gelitten. Aber die Mehrzahl der Sklaven dürfte kaum so ein privilegiertes Leben geführt haben. Warum brauchte man sonst Fußfesseln in den Galeeren? Zwischen dem Aquarium und dem Galatermuseum liegt eine dicke hölzerne Galeone am Pier, die Neptune, ein spanisches Schlachtschiff mit 70 Kanonen an Bord. Am Bug brüllt eine riesige Neptun-Galionsfigur so zornig Richtung Altstadt, als würde sie zum Angriff blasen. Regisseur Roman Polanski hat das seetüchtige Schiff für 8 Millionen Dollar als Drehort für seinen 1986 veröffentlichten Film Piraten bauen lassen. Piraten hat Genua reichlich gesehen. Maurische, korsische und natürlich die Einheimischen. Eines hat sie wohl alle geeint, ihre Gier nach Schätzen. Hinter dem Aquarium ragt eine Plattform ins Meer. Ich gehe nach vorne bis zur Spitze. Eine Schulklasse sitzt auf den Bohlen. Die Schülerinnen und Schüler malen. Sie zeichnen die Kulisse jenseits des Porto Antico, die spitzen Schnauzen der weißen Kreuzfahrtgiganten und davor, fein säuberlich aufgereiht, die Schlepper, die die großen Schiffe an ihre Liegeorte bugsiert haben. Im Hintergrund sieht man die Kräne des Containerhafens. Für die großen Schiffe heute würde der alte Hafen nicht mehr taugen. Das Wasser war schon immer ziemlich flach. Trotzdem gibt es ihn noch, sagt Giovanni Carosio vom Meeresmuseum.
Der Hafen von Genua hat jahrhundertelang überlebt, während andere Häfen aufgegeben wurden, weil ihre Hafenbecken verschlickten. Aber der Hafen von Genua lebt bis heute.
Giovanni Carosio arbeitet als Kurator im Museum. Voller Stolz erzählt er von den Tauchern, die in Genuas Hafen für ausreichend Wassertiefe sorgten.
In the paintings that you saw in the first room in the ground floor.
Die großen Bilder, die man im ersten Raum im Erdgeschoss des Museums sieht, diese großen Bilder zeigen, wie Taucher den Grund des Hafenbeckens ausschöpfen. Daran waren viele beteiligt, Männer und Frauen. Einige Bauern kamen aus dem Hinterland, um Geld zu verdienen. Sonst hätten die großen Schiffe nicht mehr anlanden können.
Otherwise, big ships could not enter.
Die Bilder zeigen Schwimmer unter Wasser mit Eimern. Vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert sei diese Methode der Hafenvertiefung in Genua praktiziert worden, sagt Carosio, ein handgeschöpftes Hafenbecken. Ich bin ehrlich beeindruckt. Auch das Thema Migration in Genua ist Teil des Galata-Museums. Zehntausende Genuesen haben ihr Land einst verlassen, erzählen die beiden Museumsmitarbeiter.
Während des 19. Jahrhunderts hatte Genua viel Kontakt mit Süd- und Mittelamerika. Es gibt in Buenos Aires ein Viertel, La Boca, das wurde von genuesischen Seeleuten errichtet.
Buenos Aires, La Boca, is made by the Genoese mariners.
Emigration gab es nicht nur wegen Armut oder der Suche nach dem besten Leben. Viele Professionelle emigrierten, nicht nur Navigatoren, auch Schiffbauer, Händler, Kartografen. Zum Beispiel der Bruder von Christopher Columbus war Kartograf.
Das war zu einer Zeit, als Genuesen jenseits des Atlantiks willkommen waren, als ihr Wissen gefragt war. Sie wurden angeworben. Noch einmal lasse ich meinen Blick übers Meer schweifen, versuche mir den alten Hafen vorzustellen, wie er einmal gewesen ist, geschäftig, quirlig, laut, bunt. Der Spaziergang durch diesen schönen Teil Genuas lohnt sich, auch wenn das quirlige Treiben von einst nur noch im Kopf stattfindet.
Wir landen jetzt wieder zu Hause. Wir kommen zurück aus Genua und aus Kanada, aus Norwegen und von den Shetlandinseln. Überall ging es um Bewegung, ums Losfahren und Ankommen und überall wurde damit Geschichte gemacht. Ich finde, das alles drängelt einen wieder raus aus dem Haus. Unterwegs sein, weggehen und wiederkommen, Vergangenheit und Gegenwart vermischen sich da ganz besonders seltsam. Und auch wenn ich persönlich durchaus auch was mit Faulsein am Strand anfangen kann, diese Art des Wegseins von daheim, die ist schon sehr spannend. Wenn es wieder spannenden Input braucht und vielleicht einen Schubs zur Unternehmungslust, dann einfach wieder Radioreisen hören, auch als Podcast und da sogar jederzeit und überall verfügbar. Einfach den Podcast holen in der ARD Audiothek oder sonst irgendwo, wo es Podcasts gibt. Und dann mal schnell weg. Weg vom Mikrofon ist jetzt Bärbel Wossack.